Bauen, Wohnen, Finanzieren. Der erste Wohnmesse-Podcast. Das folgende Gespräch wurde live auf der Erste Wohnmesse digital aufgezeichnet. Mehr spannendes Immobilienwissen findest du auf www.erstewohnmesse.at.
Herzlich willkommen zum Kick-Off-Event ins Messejahr 2022 zur Erste Wohnmesse digital. Zum Thema Nachhaltigkeit am Bau und in der Architektur. Ich darf bei mir begrüßen Frau Diplom-Ingenieurin Doris Kutscher. Hallo. Und Frau Diplom-Ingenieurin Rita Reisinger. Hallo. Ja, es ist ja im Augenblick, es gibt einige, was den Umbau betrifft oder was den Bau betrifft, gibt es ja doch einige Herausforderungen. Und wesentliche Frage ist natürlich für sehr viele Zuseher und Zuseherinnen, worin derzeit die Herausforderungen liegen bei einem Ausbau und bei einem Umbau. Wir haben ja zuerst diese lange Phase der Pandemie gehabt, wo es auch mit den Baugenehmigungen vielleicht ein bisschen schwierig war, aber jetzt gibt es neue Herausforderungen.
Ja, brandaktuelles Thema ist natürlich die Krise, die Ukraine-Krise, großes Thema für uns. Es war aber auch schon hat schon begonnen mit der Pandemie, vor allem was Lieferzeiten und was auch Preise anbelangt. Die Baupreise hat man noch vor einem Jahr geglaubt, können nicht mehr weiter in die Höhe klettern. Sie tun es noch immer. Mhm. Wir wissen nicht, wann der Peak erreicht ist. Es gibt mutige Bauherren, die trotzdem bauen. Es gibt einige, die sagen, wir warten ein bisschen, es ist jetzt nicht die Zeit des Bauens.
Mhm. Gibt es irgendwelche speziellen Punkte, auf die man vielleicht achten sollte, dass man, ich sage jetzt mal, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, irgendwelche Ausbauten oder Umbauten vorzunehmen, dass man vielleicht derzeit ein bisschen zurückhaltend ist und mal schaut, wie sich die Sache entwickelt?
Ja, das Thema ist ja jetzt nicht nur, dass sozusagen die Rohstoffe teilweise nicht kommen bzw. teuer sind, sondern dass auch die Firmen definitiv überlastet sind. Mhm. Das heißt, gebaut wird offensichtlich jede Menge. Und diese Überlastung führt natürlich dann auch zu einer Preisexplosion, weil die Firmen sagen, wenn ich es noch machen soll, dann biete ich es halt entsprechend an. Mhm. Und wenn man das halt machen muss oder möchte, dann hat man eigentlich gar keine Wahl. Wenn man nicht muss, dann sollte man einfach ein bisschen vielleicht beobachten.
Den Markt beobachten.
Ja, es ist auch natürlich der wie die Kollegin gesagt hat, diese angespannte Situation in der Überlastung der Firmen ist natürlich auch Nährboden für Fehler, weil alle nur mehr irgendwie irgendwas machen. Das ist jetzt nicht die optimale Zeit, aber wir reden da jetzt gegen unser Geschäft natürlich. Aber es ist natürlich noch alles handelbar, ja. Mhm. Wobei wir definitiv, unsere Branche definitiv, die Baubranche definitiv Corona-Profiteure sind, das muss man sagen.
Ja, weil natürlich also, alles, das werden wir ja dann auch bei den anderen Talks ja auch sehen, es geht natürlich sehr, sehr viel Geld, fließt in Immobilien, fließt in Ankauf, Verkauf,
Umbau. Es ist ja immer noch eine Sicherheit, eine Geldanlage, eine Sicherheit, genau.
Was es auch tatsächlich ist, denn wir haben ja doch, wie gesagt, aus den sozialen Netzwerken ein paar Fragen bekommen und es gibt ja immer noch genügend, die umbauen, die ihre Frage an Sie als Expertinnen stellen wollen. Und ich möchte jetzt hier zur ersten Frage gleich kommen und zwar, ich interessiere mich für ein Grundstück im 23. Bezirk. Im Flächenwidmungsplan ist die Bauklasse 1 ausgewiesen. Ich habe gehört, dass es kürzlich eine Änderung der Wiener Bauordnung für die Bauklasse 1 gab. Was muss ich beachten?
Ich? Mhm. Ja, die Änderung besagt eigentlich Folgendes, dass ich nicht mehr so viel bauen darf und nicht mehr so groß und nicht mehr so hoch. Ich erkläre es dann noch im Detail. Mhm. Wie zuvor, sprich, die Änderung ist irgendwann, ich glaube, im Anfang Jänner in Kraft getreten, Jänner 22.
Ganz aktuell.
Eigentlich schon und vor allem in einer relativ schnellen, ich würde nicht sagen Nacht- und Nebelaktion, aber schon so angekündigt und plötzlich da. Mhm. Also überraschend schnell, unbürokratisch. Und Hintergrund ist, dass sozusagen die Bauklasse 1 ist die niedrigste Bauklasse in Wien, die man bauen darf. Das heißt, das umfasst auch Einfamilienhäuser. Das war aber so ausdehnbar, dass es zu so Riesengebäudekomplexen eigentlich selbst in dieser niedrigsten Bauklasse gekommen ist, dass man dem einen Riegel vorgeschoben hat, weil das teilweise eben in Einfamilienhausgebieten war oder in Gebieten mit geringer Besiedelung, wo dann plötzlich drei Grundstücke zusammengelegt wurden und plötzlich verhältnismäßig Riesenkomplexe erbaut wurden. Und deswegen hat man jetzt gesagt, es ist ja grundsätzlich so, dass ein Drittel nur der Grundstücksfläche bebaut werden darf. Das ist geblieben, hat aber ein oberstes Limit von 350 Quadratmetern Grundfläche. Das war vorher knapp 500.
Mhm. Ganz kurz, und wenn man natürlich dann zwei, drei Grundstücke gehabt hat und die zusammengelegt hat und auf jeden, sage ich jetzt mal, 500 Quadratmeter dürfte...
Dann war genau, das also das Zusammenlegen sozusagen ist jetzt nicht mehr so attraktiv. Mhm. Aber auch jedes einzelne Grundstück, also attraktiv, es ist halt nicht mehr so ausnutzbar, extrem ausnutzbar. Mhm. Was man auch nicht mehr darf, ist die Giebelfläche, das ist die Fläche sozusagen seitlich, wenn man sich vorstellt, das ist ein Haus, da ist die Fassade, da ist das Dach, dieses Dreieck, das hier entsteht, ganz einfach gesagt, da gab es eine Fläche, die das haben darf, das ist halbiert worden und das hat also früher bedeutet, dass man teilweise so diese Fläche ausgenutzt hat und jetzt kann ich nur mehr so. Also, dass einfach die Kubatur als solches auch eingeschränkt wurde dadurch.
Das heißt also, wenn man, das gilt aber nur jetzt nur für Projekte, die jetzt erst eingereicht
werden. Genau, ja, baugenehmigt ist baugenehmigt.
Okay.
Da ist immer das Datum der Baugenehmigung ist sozusagen der Rechtsstand, der gültige, der dann, also der jeweilige Bauordnung, OEB-Richtlinie, was auch immer.
Aber auf, ja.
Nein, dieses Nicht-Ausnutzen oder das nicht jeden Quadratzentimeter ausnutzen spricht natürlich jetzt gegen jede Idee eines Projektentwicklers, weil jeder Quadratmeter bringt Kohle. Es ist, stellt sich nur die Frage, was sozusagen innenräumlich denn noch möglich ist, wenn ich jeden Quadratzentimeter ausnutze. Das sind dann zwar Wohnräume, also Flächen, die man verkaufen kann, ob die jetzt so gut nützbar sind und wie qualitativ hochwertig diese Fläche ist, ist eine andere Frage.
Aber auf jeden Fall, wenn man ab jetzt also baut, muss man ein paar Sachen, gibt es wieder neu und muss man berücksichtigen.
Ja, aber wie gesagt, das nur in der Bauklasse 1.
Nur in der Bauklasse 1. Gut, ich hoffe, die Frage wurde entsprechend beantwortet. Eine weitere Frage, die wir bekommen haben. Ich bin Geschäftsführer eines Bürogebäudes aus den 1960er Jahren. Das Gebäude muss umfassend saniert werden. Nun meine Frage, gibt es hier Förderungen und an wen kann ich mich wenden?
Ja, ich sage jetzt ganz nur mal einleitend, dass es verschiedenste Förderungen gibt, die eigentlich alle recht toll sind. Genau, in Wirklichkeit ist es die Hauptförderung, ist die Kommunalkredit, so wie ich das mitbekommen habe, auf umweltförderung.at, da kann man sich gut einlesen und die sind auch wahnsinnig hilfsbereit, wenn man dort anruft und helfen da recht gut.
Hat das eigentlich auch damit zu tun, dass es in Wien, dass man bis 2040, dass man schon klimaneutral sein möchte, dass man auch jetzt versucht, alle diese Umbauten, diese Neubauten zu unterstützen?
Ja, natürlich, aber der Umweltförderung.at ist jetzt nicht nur auf Wien bezogen, sondern Österreich wird von der EU gestützt. Und ist jetzt sozusagen, also da gibt es einfach verschiedene Pakete, so wie Sie es angesprochen haben. Also da geht es jetzt nicht nur um den Neubau, sondern da geht es dieses Schlagwort raus aus Gas und Öl, kennt man eh. Das hat natürlich mit der Klimaneutralität oder mit den Zielen, die erreicht werden müssen, zu tun. Aber es gibt zum Beispiel auch thermische Sanierungen wie neue Fenster, Fassadendämmungen. Mhm. Es gibt Förderungen eben in diesem Paket unter Umwelt oder in diesem Projekt eigentlich. Photovoltaikanlagen, Tiefenbohrungen, also alles, was sozusagen erneuerbare Energien ist. Und
Die können da ja hier jetzt auch nur so einen kleinen Überblick
geben. Ja, klar.
Aber man sollte sich definitiv, wenn man einen Umbau plant, egal welches Gebäude absolut. Es ist, man sollte sich erkundigen, man sollte schauen, welche Förderungen es gibt. Sie sind großzügig. Und bitte, es ist ein Dschungel. Es ist ein Dschungel. Das heißt, man kann sich auch an Sie wenden, wenn es irgendwelche konkreten Themen gibt und man durchforstet gemeinsam den Dschungel.
Ja, aber es gibt allerdings auch Büros, die wirklich spezialisiert sind drauf. Mhm. Also es sind jetzt keine Architekturbüros, sondern das sind einfach Büros, die auf Förderungen welcher Art auch immer spezialisiert sind. Weil neben dieser Umweltförderung.at, das ist sozusagen eine österreichweite Förderung, haben natürlich die Bundesländer auf ihren Homepages auch, also Wien bietet dann noch gesondert dazu Förderungen an. Salzburg, jedes Bundesland hat da eigene.
Okay, also
idealerweise, entweder man hat Zeit und Lust, sich da durchzutelefonieren und durchzuschauen, oder man bedient sich eines Profis.
Die sich dann auskennen und einen dann durch den Dschungel lotsen, Sie gesagt haben.
Es ändert sich auch dauernd, was muss man dazu sagen?
Bitte?
Es ist jetzt gerade so ein Aufschwung und es wird noch mehr passieren müssen, sage ich einmal, in dem Bereich.
Hat auch das ist zwar jetzt ein bisschen weit gegriffen, aber es hat natürlich auch mit der EU-Taxonomie zu tun, dass da auch sehr viel Veränderung ist in allen Bereichen, was die Immobilien betrifft. Und man sollte sich auf jeden Fall, wenn man was tut, sollte man auf jeden Fall also schauen, dass man den aktuellsten Stand hat.
Ja.
Danke. Eine weitere Frage. Ich plane den privaten Hausbau und lege großen Wert auf Nachhaltigkeit. Welche Bauart würden Sie empfehlen? Ich denke an Holz, habe aber Sorge hinsichtlich der Lebensdauer des Gebäudes.
Die Lebensdauer eines Holzgebäudes ist aus meiner Sicht nicht großartig anders als die eines Ziegelbaus, weil die Technologie sich entsprechend weiterentwickelt hat. Das heißt, um es ganz, ganz einfach zu sagen, es gibt einfach Bereiche, die gefährdet sind, nämlich der Anschluss an den Boden, an das Erdreich, wo es halt feucht ist. Und da gibt es einfach Systeme und Materialien, die sozusagen das verhindern, dass das zu Modern beginnt oder zu Faulen beginnt. Und sobald das ausgeschaltet ist, ist das überhaupt kein Thema.
Ja. Es ist eigentlich verwunderlich, dass Holz teilweise auch noch, dass man noch fragt, hält das überhaupt?
Ja, nee.
Es ist, finde ich, interessanter, die Frage, weil man hat da noch immer so ein bisschen, man geht durch den Wald, dann liegt irgendwo ein vermodertes Holz rum und man denkt, hoppla, dann schaut mein Haus in 20 Jahren auch so aus.
Ja.
Was es aber nicht ist,
Holz ist ja der prädestinierte Werkstoff, wenn der gut durchlüftet ist und nicht angestrichen ist bis zum
dass nichts mehr durchgehen
kann. Wenn das nicht mehr durchgehen kann, dann wird der nass und trocknet aber auch wieder aus. Ja? Mhm. Das ist eigentlich ein ganz toller Werkstoff. Man sieht, denken Sie nur an die Almhütten, die seit hunderten Jahren stehen. Ja? Im Schnee stehen. Wenn der Frühling kommt, sind die wieder trocken und sind halt schwarz und dunkel, aber sie sind nicht kaputt. Mhm. Wenn hingegen in einem Mauerwerk mit Wärmedämmung, das sozusagen voll versiegelt ist, Wasser reinkommt, das kann auch nicht mehr raus.
Okay, also insofern.
Denken wir an Stege, denken wir an Venedig.
Hält alles. Und es gibt auch eine ganz große Tendenz im Augenblick, dass die Holzhäuser immer höher werden. Ich glaube, wir haben auch in Österreich eine wirklich gute Firma, die das sehr, sehr viel auch machen und sehr viel weiterbringen.
Unsere Kollegen, die Gewerkräfte, haben jetzt ist schon fertig, das erste Holzhochhaus.
Ja, das ist schon lang fertig.
Das Hoho in der Seestadt Aspern. Also wer sich nicht sicher ist, kann sich auf jeden Fall mal dort anschauen, ob das hält und dass es auch funktioniert.
Und es hat natürlich auch vom Wohngefühl, ist es ein wärmeres, als wenn ich jetzt in einem Betonhaus sitzt.
In jedem Fall.
Ganz anderes Klima, ist ganz andere.
Also, wir kommen ein bisschen weit weg vom Thema. Also es ist immer das Thema, aber von der Frage, auf jeden Fall kann man braucht sich hinsichtlich der Lebensdauer des Gebäudes keine Gedanken machen.
Ja, nicht.
Keine Sorgen zumindest.
Auch nicht, aber da muss ich jetzt noch anknüpfen, auch nicht sozusagen um die Entsorgung des Stoffes irgendwann einmal. Haben wir bei einer Wärmedämmung ganz ein anderes Thema in einigen Jahrzehnten.
Ja? Mhm, das stimmt. Ja. Immer vorausblickend zu sehen. Ich sehe jetzt, wir haben schon eine Live-Frage herinnen von der Frau Hildegard Umballer. Und zwar, die Frage ist, wir möchten den Belag auf unserer Terrasse neu machen und nun diskutiere ich mit meinem Mann, ich möchte Holz, er WPC. Mhm. Was empfehlen Sie?
Sind wir wieder beim selben Thema.
Ja, es passt ja gut rein. Ja,
das sind die Themen im Moment.
Genau.
Ja,
ich fange vielleicht einmal an. WPC ist halt eine Holzfaser-Kunststoff-gebundenes Material. Mhm. Das ist natürlich wahnsinnig praktisch, weil man das halt nach 15 Jahren nicht austauschen muss. Mhm. Wenn ein Holzboden ordentlich verlegt ist, muss man den auch nach 15 Jahren nicht austauschen. Aus meiner Sicht ist da die reine Argumentation dieses Praktischen.
Ja. Schiefert nicht.
Schiefert nicht.
Was allerdings WPC schon tut, ist, dass es sich extrem erhitzt.
Mhm. Genau.
Das heißt, also wenn das auf einer Dachterrasse liegt mit Sonneneinstrahlung, kann sich das auch wirklich verformen, irreversibel. Mhm. Das ist noch nicht so durchgedrungen, dass diese Schäden schon vorkommen. Ansonsten, ja, also ich meine, ich kann es für uns beide sagen, wir sind da immer Fans des Naturprodukts.
Okay.
Ja. Aber wir sind immer wieder konfrontiert, dass Bauherren uns fragen oder sagen, sie haben das jetzt gesehen und sie wollen das, weil da bauen sie sich um. Mhm. Es gibt immer Diskussionen.
Offensichtlich auch im privaten Bereich, wenn es darum geht. Also, aber Sie plädieren für Holz.
Absolut.
Gut.
Und bitte heimisches Holz, kein Tropenholz.
Ja. Also gut, davon bin ich eigentlich faktisch ausgegangen.
Ja, ja.
Das war ja eine Zeit lang, war das ja so populär, aber es ist dann eigentlich
Wahnsinn, total,
das mit dem Mahagoni alles, ja. Und es ist aber jetzt komplett verschwunden. Es wird ja auch von meinem Verständnis her, es wird ja auch alles viel regionaler. Man versucht ja auch die Baumaterialien wieder sehr regional zu bekommen und es ist ja auch, glaube ich, im Augenblick die Tendenz auch da, es regional zu machen.
Ja, wir werden uns jetzt vom großen, großen Markt nicht mehr verabschieden können, weil einfach so viele Ersatzteile und Kleinteile von überall herkommen. Aber die Tendenz geht dahin.
Also auf jeden Fall, wenn es dann geht, heimisches Holz.
Unbedingt.
Genau.
Eine weitere Frage. Und zwar, die haben wir auch schon aus dem, ich glaube aus Twitter ist die gekommen. Ich habe ein Reihenhaus im 14. Bezirk gekauft. Das Haus wurde in den 1970er Jahren erbaut und ich habe festgestellt, dass das Dachgeschoss im Bestandsplan der Behörde noch ein Rohdachboden ist. Mein Voreigentümer hat dieses jedoch irgendwann ausgebaut und ich würde gerne den aktuellen Zustand einreichen. Wie soll ich vorgehen?
Das habe ich jetzt nicht verstanden, die Frage.
Nein.
Du?
Ja?
Ja.
Okay.
Ja. Okay.
Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ja. Jemand hat ein Reihenhaus gekauft.
Ja.
Das Reihenhaus hat ein Dachgeschoss. Das ist ausgebaut.
Ja.
Und ist baubehördlich, aber ein Rohdachboden.
Als nie eingereicht worden, dieser Ausbau.
Als Rohdachboden, so habe ich es jetzt verstanden. Ich kenne auch
genau,
so
eine Geschichte. Genau, ist nach dem Bestandsplan der Behörde noch ein Rohdachboden.
Ja.
Ja, und mein Voreigentümer hat dieses jedoch irgendwann ausgebaut.
Das könnte zusammenhängen oder weiß ich nicht. Ich hatte zumindest so einen Fall einmal vor einigen Jahren mit Förderungen, die es früher gab, wo eine gewisse Wohnfläche nicht überschritten werden durfte. Und deswegen ist der Rohdachboden auch wirklich als Rohdachboden verkauft worden. Nur im Laufe der Zeit haben die Leute sich das halt ausgebaut, logischerweise, weil die Fläche war ja da.
Mhm.
Die Person ist jetzt offensichtlich drauf gekommen, dass das baugenehmigt ist.
Ja, und sie würde den aktuellen Zustand einreichen.
Ja, also im Idealfall.
Aber Entschuldigung, hat man das dann nicht eingereicht, um die Förderungen nicht rückzahlen zu müssen?
Nein, ich glaube, man hätte sie nicht bekommen, im damaligen Fall, ich weiß nicht, ob das jetzt so ist, aber gab es nur, ich sage jetzt, eine Grenze bis 130 Quadratmeter. Mhm. Ich sage jetzt, es gibt so eine Grenze, aber ob es in dem Fall zutrifft, weiß ich natürlich nicht. Und wenn das drüber ist, dann hat man einfach keine Wohnbauförderung bekommen.
Okay.
Vielleicht hat es damit zu tun, aber das ist jetzt nicht unbedingt die Frage. Ich plädiere in so einem Fall immer mit der Behörde das offen zu besprechen. Die sind in Wirklichkeit, sage ich jetzt einmal, froh, wenn sie so Bauvorhaben, die sozusagen nicht dem Konsens entsprechen, wenn das berichtigt wird, ist auch im Sinne der Behörde.
Okay. Ja,
also man muss das jetzt nicht selber machen, wenn man jetzt nicht vom Fach ist, da kann man zum Beispiel jetzt wirklich zu uns kommen oder zu Kollegen und Kolleginnen. Aber in Wirklichkeit, also es ist nicht so, dass man sich da jetzt großartig
fürchten muss, dass die jetzt sagen, jetzt müssen sie das Haus abtragen oder rückbauen.
Nein, abtragen ist jetzt nicht das Thema, weil ich ja im Außen nichts verändere. Mhm. Ja. Ich plädiere schon dafür, dass man es offen anspricht, weil,
okay.
Nur so kriegt man es dann genehmigt letztendlich, weil so zu tun, als wäre nichts, das ist, kann ein Schuss in den Bug sein.
Ich sehe, wir haben eine weitere Frage, eine Live-Frage bekommen, und zwar von Peter. Airbnb-Wohnungen. Ich möchte meine Wohnungen als Airbnb-Wohnungen vermieten. Worauf muss ich achten? Wie ist die gesetzliche Grundlage?
Schönes Thema.
Schönes Thema, ja, genau. wie ist die gesetzliche Grundlage? Grundsätzlich ist es so, dass es in Wohnzonen, dass in Wohnzonen und Wohngebieten in Wien nicht gerne, also es bedarf grundsätzlich einer Umwidmung. Also wenn ich eine Liegenschaft besitze, die ich als Airbnb-Wohnung offiziell vermiete, braucht diese Wohnung eine Umwidmung auf eine gewerberechtliche Nutzung.
Das heißt, dass wir eigentlich, was fast keiner macht.
Was?
Aber es ist vom gesetzlichen Weg her, müsste das so sein.
Genau.
Okay.
Genau. Das darf man grundsätzlich auch. Ja. Mhm. Es muss nur sichergestellt sein, dass nicht mehr als 20% der Gesamtnutzfläche des Hauses Airbnb-Wohnungen, also zu Airbnb-Zwecken oder zu, wie nennt man es, kurzfristige Beherbergungsstätten genutzt wird. Ja. Das heißt, 80% der Gesamtgrundfläche des Hauses muss zu Wohnzwecken genutzt werden.
Zu dauerhaften
Wohnzwecken genutzt werden, abzüglich des Erdgeschosses, was normalerweise, also es geht bei den 80%, handelt es sich um die Hauptgeschosse, um die Fläche der Hauptgeschosse. Und da muss man wieder sozusagen definieren, was sind Hauptgeschosse wäre jetzt auch das Erdgeschoss dabei. Mhm. Das muss man aber in diesem Fall laut Paragraph 7a, glaube ich, der Wiener Bauordnung rausrechnen aus dieser Gesamtnutzfläche, von der ich dann die 20% errechne. Mhm. Und Hauptgeschosse sind Geschosse, das ist auch in der Bauordnung verankert, zum Beispiel Dachgeschosse, die nicht im vollen Umfang die volle Raumhöhe haben, die man halt haben muss bei Aufenthaltsräumen, nämlich 2,50 Meter.
Auch nicht, darf man auch nicht dazu rechnen.
Genau.
Tricky.
Es ist, okay.
Aber es bedarf auch einer Umwidmung. Eine Umwidmung bedeutet eine baubehördliche Einreichung.
Okay, genau. Also das ist, um es richtig offiziell zu machen, mit allem drum und dran.
Sollten das mehr als diese 20% sein, muss man sozusagen ein Gewerbe anmelden, dann hat man einen Hotelstatus und dann geht der Rattenschwanz los mit Personalräumen, Putzräumen, Fluchtwegen etc.
Das ist ja interessant, weil viele haben ja gesagt, naja, Airbnb, da nehme ich einfach meine Wohnung daher und vermiete sie.
Genau.
Und wenn man das aber jetzt im gesetzlichen Rahmen machen möchte, ist das schon mit einigem Aufwand verbunden. Also so ist das nicht. Und ich glaube, das haben auch viele total unterschätzt.
Ja. Das hat sich auch so sukzessive ein bisschen entwickelt.
Ja, genau. Dann hast du mal das.
Also überhand genommen hat und dann.
Ja, Corona hat da jetzt einiges dazu getan.
Ne? Oder das wieder zurückzubringen, sozusagen.
Naja, vor allem, wir sind ja dann keine Gäste gekommen. Ne?
Ja, eben,
Die Investoren haben ja auch viele Private haben sich gedacht, das ist ein super Investment. Ich nehme mir den Kredit auf, kaufe mir die Wohnung, vermiete es teuer als Airbnb-Wohnung. Mhm. Und dann plötzlich sind die Mieten ausgeblieben, weil keine Städtetouristen mehr gekommen sind. Und dann gilt es natürlich, die Kreditraten zurückzuzahlen. Womit? Mhm.
Ne? Darum sind auch jetzt wieder etliche Wohnungen, die eigentlich als Airbnb genutzt wurden, dann auf den Markt gekommen.
Ja, man sieht es nämlich, weil sie teilweise bis zum fast Zahnbürstel fehlt, aber sonst ist alles drinnen.
Und
da kann man vermuten zumindest, dass
es sich
um diese gehandelt hat. sieht man.
Ja, stimmt, wenn man dann.
Also ja. in den Netzwerken, also in den Plattformen, Immobilienplattformen.
Ja, also wenn jemand. Okay. Ja.
Aber.
Wenn dreimal die gleiche IKEA-Lampe drin hängt, dann weiß man es.
Dann war das schon so geplant. Eine weitere Frage, die knüpft ein bisschen zu unserer Frage an vom Anfang. Und zwar, was jetzt die Kosten betrifft. Und zwar, Bau ist heutzutage ja wirklich teuer. Wo kann ich beim Bau eines Einfamilienhauses sinnvoll sparen? Das ist ja das Thema, was wir gehabt haben mit dem.
Also sagen wir mal so, Einfamilienhausbau ist einmal grundsätzlich eine der teuersten Formen des Bauens.
Okay.
Ja, erstens einmal brauche ich ein Grundstück, das kostet, wenn es jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, im tiefsten Burgenland um jetzt irgendwas oder Waldviertel.
Oder geerbt wurde.
Oder wie auch immer. Ja. Ja. Und dann habe ich natürlich viel Infrastruktur, die ich trotzdem brauche für, sei es jetzt eine Kanalzuleitung, das zu sagen, die brauche ich für ein Einfamilienhaus genauso wie für einen verdichteten Wohnbau oder für ein Mehrfamilienhaus. Wo kann man sparen? Naja.
Darf ich noch ganz kurz, bevor, das wird ja oft unterschätzt.
Ja.
Also diese ganzen Aufschließungskosten, Kanal, Elektrik und so weiter, das wird ja oft unterschätzt, was da eigentlich noch für Kosten anlaufen. Ja. Und die muss man machen. Also da kann man definitiv einmal nicht sparen.
Genau. In einem Mehrfamilienhaus mit, ich sage jetzt, 4, 6, 8, 10 Wohnungen werden diese Aufschließungskosten durch 4, 6 oder 10 geteilt. Ne?
Ja, und ja.
Gut, aber der Trend zum Einfamilienhaus ist ja nach wie vor ungebrochen, was ich so mitbekomme. Wo kann man sparen? Ich fange jetzt einmal ganz hinten an, nämlich am Schluss. Das ist natürlich bei Ausstattungsmaterialien. Mhm. Ja, also das ist das, was man wahrscheinlich am
ersten machen kann.
Ja.
Am Land ist ja oft noch diese Eigenleistung, also wo man dann die ganzen Verwandten mit einbezieht, die damit helfen.
Nur wenn dann ein Bauschaden entsteht, ist keiner zuständig.
Natürlich, also du hast dann vermutlich auch Verwandte, die sich auch wirklich gut auskennen und die anderen. Ja.
Man sieht es ja oft am Land, dass diese Einfamilienhäuser dann Jahre im Rohbau dastehen. Die sind schon zwar, die sind also nicht im Rohbau, die sind nicht runterputzt. Ja? Die Leute leben drin, es funktioniert alles.
Ja.
Aber die Wärmedämmung und die Putzfassade, die spart man, braucht man wieder Geld. Und dieses Generationenwohnen gibt es natürlich am Land schon noch, aber wird auch immer seltener. Ja? Das 2, 3 Generationen in einem Haus beisammen wohnen, wo man sich auch die Kosten vielleicht aufteilen kann. Okay. Sind wir aber eh schon wieder eher bei einem Mehrfamilienhaus, weil es sind dann meistens drei Einheiten, genau.
Ja. Ja, also Einrichtung könnte man, Carport statt Garage?
Ja.
Wenn man...
Ja, ja, man kann sich auch bei der technischen, also ich denke jetzt zum Beispiel bei der Elektrik, es macht natürlich jedes Ding, das ich baue, was aus, jede Steckdose, die ich baue. Mhm. Ich würde mir halt überlegen, was kann ich schneller mal ändern, wenn es denn einmal anders ist, sprich austauschen. Nehme halt jetzt um jetzt bei einem simplen Beispiel zu bleiben, eine billigere Armatur und die goldene dann.
Es ist jetzt ich weiß, was Sie meinen.
Das ist einfach getauscht. An der Struktur des Gebäudes kann ich nichts ändern, ja, wenn ich sage, also ich...
Und auch an diesen grundsätzlichen langlebigen Sachen kann ich auch nichts ändern. Eben. Ich habe nichts davon, wenn ich ein billiges Fenster reingebe, weil ich muss, also...
Genau, also was von der planerischen Seite vielleicht her, wo man da einsparen könnte, ist, dass man den Grundriss nicht so gestaltet, dass er Erker und Giebel und Gauball hat, sondern dass das halt relativ ein schlichter Kasten ist, also ja, wie halt auch kompakt. Fertigteilhaus, kompakt, ja. Auch im Hinblick auf die folgenden Betriebskosten und Erhaltungskosten, das ist vielleicht nur der...
Nicht mit zu viel, also auch ein Dach, eine Dachkonstruktion, die halt einfach ihre Erker da drinnen hat, ist ja auch schon um vieles teurer als ein Standard.
Genau. Grundsätzlich ist, also ganz grundsätzlich ist die Überlegung, ob das Einfamilienhaus per se noch State of the Art ist. Bodenversiegelung etc.
Ist auch derzeit eine große Diskussion.
Genau.
Und,
aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen, wenn jemand sein Eigenheim haben möchte.
Natürlich. Ne? Auf der anderen Seite gibt es ja, wenn man am Land schaut, es gibt auch so viele Häuser, die einfach die ungenutzt sind, die auch frei stehen. Ich glaube auch, dass man da auch in kleineren Städten oft selber, ich glaube schon auch, dass man da was machen könnte. Nur es ist auch mit Kosten verbunden.
Ja, genau. Mhm.
Eine weitere Frage, ich weiß nicht, ob du das dürfte aus diesem Zusammenhang gekommen sein, ist die Frage, braucht es überhaupt noch Architekten, wenn es Fertighäuser gibt?
Natürlich.
Ja, die erste Antwort ist natürlich. Und ich wundere nicht, so jeder in einem Fertighaus.
Nein, absolut.
Gerade nicht. Auch, glaube ich, bei Umbauten und bei Sanierungen. Aber bei Umbauten ist das einfach, man weiß, wo man es einreichen muss, man weiß, wo man. Also
ja, es braucht in erster Linie auch nicht eine Möglichkeit an Architekten, weil es gibt Planungsbüros, es gibt Baumeister, die planen. Also die Frage dahingehend, ob es Architektinnen braucht, nein, nicht.
Zum Fertigen. Ja, es gibt ja viele andere Baubereiche. Ne? Es gibt ja nicht nur das Haus.
Ja, es gibt ja nicht Wohnhaus. Nur das Haus. Also in dem Fall.
Es gibt ja es Bürogebäude, gibt, Flughäfen, whatever. Also,
ja, wo, okay.
Es wird natürlich alles geplant.
Also in dem Fall ja.
In dem Fall ja.
Ja. Wir brauchen noch Architektinnen. und das okay, die ist beantwortet. Da ist noch eine. Die war von den sozialen Netzwerken, ist die gekommen, die passt eigentlich nicht gut dazu. Ich möchte meine Wohnung sanieren, benötige ich die Zustimmung aller Miteigentümer?
Das ist auch eine gute Frage. Es kommt ein bisschen drauf an, wie in meinem Leben. Wenn ich die Wohnung jetzt wirklich nur im Innenbereich saniere, umbaue, dann brauche ich eigentlich quasi nur eine sogenannte Bauanzeige, sowieso. Ja. Ich brauche auch nur eine Bauanzeige, wenn ich nicht mehr als 50% der Geschossfläche saniere. Ich brauche auch nur eine Bauanzeige, wenn kein Stellplatz pflichtig wird, also kein Pflichtstellplatz pflichtig, wenn ich nicht Pflichtstellplatzpflichtig bin, werde. Ja. Das heißt, wenn die Wohnung unter 100 Quadratmeter ist. Mhm. Mittlerweile darf man in Wien sogar schon eine Bauanzeige machen oder darf man die einreichen, wenn ich das äußere Erscheinungsbild verändere, allerdings in Schutzzonen spricht
unter gewissen Voraussetzungen. Das war bis jetzt immer so, sobald ich das äußere Erscheinungsbild geändert habe, hat eine Bauanzeige nicht mehr gereicht, hat es eine Baubewilligung gebraucht.
Genau. Wenn die Wohnung jetzt im dritten Hinterhof ist, dann ist die Behörde mittlerweile so oder die Gesetze sind so, dass auch dann da eine Bauanzeige reicht. Genau. Früher war es auch so, dass sobald statische Maßnahmen getroffen wurden, musste man sozusagen eine offizielle Einreichung machen. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Ja. Da gibt es nur den Unterschied, dass wenn ich statische Maßnahmen mache und im äußeren Erscheinungsbild etwas ändere, dass ich, normalerweise ist es so, bei der Bauanzeige zeichnet mir der Architekt einen Plan, der wird vom Bauherrn gestempelt, vom Ziviltechniker, also vom Bauherrn unterzeichnet, vom Ziviltechniker gestempelt, unterzeichnet, wird eingereicht, abgegeben bei der Baubehörde mit den notwendigen Unterlagen und am nächsten Tag könnte ich zu bauen beginnen. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt im äußeren Erscheinungsbild was ändere oder wahnsinnige statische Maßnahmen angehe im Innenbereich, dann ist das Gesetz so, dass ich 4 Wochen warten muss. Mhm. Ja, das ist auch ein bisschen, also bis ich mit der Bauführung beginnen kann. Ja. Das ist auch ein bisschen eigenartig, weil in Wirklichkeit baut man wenn man nach 4 Wochen beginnt, aufs eigene Risiko, weil die Behörde hat tatsächlich 6 Wochen Zeit diese Unterlagen zu prüfen. Mhm. Am besten Fall 6 Wochen warten, wenn nichts Schriftliches von der Behörde kommt, dann geht's los. Ja. Aufpassen bitte, aber da kennen sich die Juristen besser aus. Das Wohnungseigentumsgesetz ist ein anderes als die Bauordnung. Das heißt, wenn die Behörde diese Bauanzeige bewilligt, also sie bewilligt sie nicht, sie meldet sich einfach nicht, weil alles okay ist, ja. heißt das nicht, dass im Wohnungseigentumsgesetz nicht was anderes, also im Wohnungseigentumsgesetz steht definitiv was anderes, dass ich, sobald ich das äußere Erscheinungsbild angreife,
müssen alle, beziehungsweise das ändert sich ja auch oder hat sich jetzt auch geändert, oder wird sich ändern, ich glaube ab 1. Juli, dass man nicht mehr alle fragen muss, aber damit beantworten wir schon die vorhergehende Frage auch, ja, es bedarf Architektinnen, weil die kennen sich aus und die wissen zumindest, wie der aktuelle Stand ist und worum man sich, was man sich alles
kümmert. Die kennen zumindest einen guten Anwalt, der das weiß.
Können auf jeden Fall weiterhelfen.
Ja.
Eine weitere Frage, Rebecca, an beide Damen, wie sind Sie eigentlich zur Architektur? Es ist eine private Frage, aber wir werden sie auch beantworten. Super spannend. An beide Damen, wie sind Sie eigentlich zur Architektur gekommen? Gab es da familiäre Wegweiser?
Also bei mir überhaupt nicht.
Okay.
Ich habe mir gedacht, das interessiert mich. Ich kann es gar nicht einmal näher beschreiben. Habe dann gesagt, ich fahre jetzt zu meinen Eltern, ich fahre jetzt nach Wien, immatrikulieren. Dann haben sie gesagt, was ich mache. Und ich so, gehe auf die WU. Mhm. Weil eine Freundin von mir auch auf der WU studiert.
Das war, ja. Das.
Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, und was eigentlich wirklich? Und ich so, Architektur, viel zu schwierig, traue ich mich nicht. Und dann gesagt, wie wäre es mit probieren? Das war meine Story.
Das ist gut.
Wobei deine Mutter natürlich bildende Künstlerin ist und also damals noch nicht war auch. Ja. Und die Architektur ja auch eines der bildenden Künstler ist.
Aber es war offensichtlich die richtige Entscheidung.
Ja, voll.
Ja. Bei Ihnen?
Bei mir kommt es aus der handwerklichen Schiene meiner Eltern, die waren Tischler.
Ja.
Und ich hatte halt immer mit Einrichten, Grundrissen, Möbel, also es waren bei uns sind ständig irgendwelche Pläne herumgelegen zu Hause, ja, weil dann gab es halt wieder ein Hotel einzurichten und dann gab es eine Wohnung einzurichten und dann, ja. Mhm. Und das hat mir getaugt, das war das und dann habe ich habe ja, das Schöne war ja damals, dass ich dann, dass man eigentlich sofort ein Produkt gesehen hat, relativ, also als Tischler, weil da war ja schon alles gebaut, Das hat's ja schon sozusagen eine fertige Hülle gegeben, was man eingerichtet hat. Und dann war eigentlich im Gymnasium mit 13, hatte ich eine Zeichenprofessorin und zeichnen mochte ich grundsätzlich gern und konnte ich auch gut oder kann ich eh noch gut. die damals sich ein Reihenhaus gekauft hat, also das ist ein Bestandsreihenhaus und die das umbauen wollte. Und wir haben als Schülerinnen die Aufgabe gekriegt, diesen Grundriss umzugestalten. Ja. Und sie hat das so fasziniert, dass sie gesagt hat, Dritte, du musst Architektur studieren. Ja. Und das war es dann eigentlich. Also ich war ganz klar, was ich mache.
Also einerseits, ja, es gab vor, also es war irgendwie ein bisschen geprägt, aber nicht definitiv,
aber nicht die Architektur,
dass die Eltern Architekten waren oder
Nein.
nicht die Architektur als solche. Genau. Super spannend. Es gibt noch eine Zusatzfrage und die stellen wir auch noch. Und zwar, und würden Sie sagen, die Baubranche ist immer noch von Männern dominiert?
Ja, die Baubranche auf jeden Fall.
Ja.
Also die, sagen wir mal so, ich habe das jetzt deswegen so gesagt, weil die Baubranche ist ja ein weit gefächerter Begriff. Ja. Was das Architekturstudium betrifft, kann ich mich erinnern, während unserer Studienzeit war es so, dass eigentlich ungefähr schon die Hälfte der Studentinnen, also der Studenten und Studentinnen, Frauen waren, der Studierenden, danke, genau, stimmt, Frauen waren.
Ja.
Das hat sich, ich glaube, mittlerweile sind es ein bisschen mehr sogar.
Ja.
60%. Ja, okay. Aber die Baubranche ist ja sozusagen auch die Ausführende, das ist Bauingenieurwesen, ja, absolut, das hat natürlich jetzt was du gerade gesagt hast, damit zu tun, dass das teilweise auch, kommt aufs Gewerk an, aber teilweise körperlich natürlich so anstrengend ist, dass das vielleicht auch aus dem Grund.
Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht die Dame gemeint hat, nicht die Baubranche, sondern vielleicht die Immobilienbranche.
Immobilienbranche auch, wissen wir auch. Die Immobilienbranche
ist natürlich auch weiterhin männerdominiert, wobei es kommen immer mehr Frauen nach. Das ist, sieht man eindeutig und ist gut so. Also erst wenn wir 50-50 haben, ist die Sache besprochen. Ist meine Meinung.
Aber, absolut, ja.
Wir haben eine nächste Frage. Mhm. Ich möchte meine Liegenschaft von Werkstatt auf Büro umwidmen. Wie gehe ich vor?
Von Werkstatt auf Büro. Das ist eine
spannende Sache im Augenblick.
Ja, das ist eine spannende Sache. Wobei, kann das sein, dass, weil Werkstatt und Büro Nein, ist auch was anderes.
Ja, gell? Ist schon was anderes, weil ein Büro ist ein Aufenthaltsraum, wo ich sozusagen Schall- und Wärmeschutz erfüllen muss. Und eine Werkstatt ist, kann auch, also hat eigentlich eine geringe Anforderung. Das ist, glaube ich, sehr easy.
Ja.
Bauanzeige,
okay.
Werkstatt auf
das
Büro. Da sehe ich jetzt überhaupt keine Hürde.
Was wäre zum Beispiel eine Hürde? Wo wäre es zum Beispiel besonders tricky, wenn man so sagen kann?
Werkstatt auf Wohnung geht natürlich auch, ja. Aber die umgekehrte Form, also wieder zurückwidmen von Wohnung auf Werkstatt oder überhaupt eine Wohnung auf Werkstatt umwidmen, das bringt man schier nicht durch.
Also im innerstädtischen Bereich, weil man natürlich schaut, dass man da Wohnungen sozusagen, der Bedarf ist da, wissen wir eh. Und genau, und das Thema ist natürlich, wenn da jetzt irgendwie eine kleine Werkstatt ist, also ich rede gar nicht von einer Autowerkstatt, aber selbst ein Schuster, der irgendwie, keine Ahnung, das ist natürlich eine Belästigung sofort einmal oder wird als solche empfunden, teilweise ist es auch so.
Kundenverkehr,
Lärm, Kundenverkehr und
ja. Genau. Natürlich, ja. Also Werkstatt auf Wohnung eher schwierig, aber...
Nein, Werkstatt auf Wohnung geht, aber zurück nicht.
Wohnung, also. Ja, genau. Wohnung auf Werkstatt eher schwierig, genau. Aber eine Werkstatt auf ein Büro ist eine machbare Sache und nicht mit zu viel Aufwand verbunden. Die nächste Frage, welche Dachformen gibt es und welche Vorteile bringen die einzelnen Formen mit sich?
Okay.
Gut, das ist jetzt eine Hochbaufrage.
Uni-Professor.
Alles Assistentum. Flachdach, Satteldach,
Pultdach,
Walmdach.
Also da müsste man jetzt noch sehr ins Detail.
Was man vielleicht schon dazu sagen kann, ist, weil es gab ja eine Zeit lang einmal so diese Angst vor dem Flachdach. Ja, dass es da reinregnet, weil es natürlich, also auch da kann man jetzt sagen, wenn das technisch richtig ausgeführt ist, ist das überhaupt kein Thema. Mhm. Ja, das ist, kommt halt natürlich auch aus der Ecke, dass man früher erstens einmal nicht so aufwendig gebaut hat, auch nicht technisch so gut.
Ja.
Und ein Flachdach, das, ich sage jetzt einmal, in den 70er Jahren isoliert wurde und dann hat sich einmal ewig niemand drum gekümmert, ja, ist natürlich was anderes als der heutige Standard.
Die Isolierung war nicht geschützt mit.
Ja, also.
Das hat natürlich auch immer ein bisschen was mit der Gegend zu tun. Wenn ich jetzt in einer schneereichen Gegend ein Flachdach mache. Ich meine, das geht alles, aber ich brauche dann so eine Konstruktion, weil ich die Schnee erst mitberechnen muss, ist die Frage, ob das gescheit ist. Mhm. Wenn man dann zum Beispiel am Arlberg am Dach steht und Schnee schaufeln muss.
Also, ja, klar.
Okay, also...
Es hat schon einen Sinn gehabt, warum...
Ich glaube, die Frage ist halt insofern schwer zu beantworten, dass man nicht genau weiß, wo das ist, wie die Konstruktion an und für sich ist. Also man sollte sich an Architektinnen wenden, die schauen sich das einmal an und empfehlen dann, wie man das am gescheitesten macht.
Ja.
Und auch, wo die Vorteile in dieser Gegend liegen. Weil, wie gesagt, ein Flachdach kann ideal sein, am Arlberg wird
es vielleicht... Es ist vielleicht auch ein bisschen eine ästhetische Geschichte, weil ich mir das jetzt, es gibt halt so Gegenden aktuell, wo diese Toskana-Häuser so wahnsinnig, also man nennt die so, so wahnsinnig in Sinn, ja, wo man dann dieses flache,
Seiten, wo das auf der seitlich so weggeht.
Ja, wo man großen Dachüberstand hat, ja, wenn man denkt, das ist eh schön in der Toskana, aber das hat in Oberösterreich im Müllviertel nichts zu suchen, aus meiner Sicht.
Ja. Also es ist...
Es passt, das Landschaftsbild, finde ich, sollte halt stimmig sein.
Mhm. Ja, es gibt natürlich auch viele Gemeinden, die gewisse Dachformen überhaupt einfach nicht erlauben. Mhm. Muss man jetzt auch dazu sagen.
Oder im Seengebiet.
Also ich baue gerade ein Marzenhaus oder habe es jetzt einmal geplant. Ja, und dort ist einfach Flachdach nicht erlaubt. Was jetzt nicht heißt, dass die Satteldächerhäuser, dass das jetzt lauter Superhäuser sind, das heißt es jetzt auch nicht.
Ja.
Aber die sagen einfach, das wollen wir nicht.
Mhm. Dann müssen so und so. Sogar die Fürste irgendwie.
Ja, in der Seelreihe.
Genau.
Ja. Also
gut, dass sie bestens beraten sind.
Ja. Es war gar nicht so einfach, sich selber zu beraten.
Ja, das ist immer
das. Nicht immer das Einfachste, aber.
Es ist immer leichter, so die Fragen zu beantworten.
Genau. Und, als sich die selber zu stellen und auch zu beantworten. Ja. Aber ich wende mich dann manchmal an.
Ja.
Das ist ein Dialog entsteht.
Ja, dann möchte ich mich herzlich bedanken, dass Sie beide da waren. Und bei Ihnen möchte ich mich fürs Zusehen bedanken. Und bei uns geht es in einer Viertelstunde gleich wieder weiter mit unserem nächsten Thema. Und zwar ein ganz brennendes Thema, so wie wir jetzt gerade auch gehabt haben, mit der Nachhaltigkeit und mit Bauen und Umbauen, ist unser Thema um 17 Uhr Tipps für die Wohnfinanzierung.
Vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Erste Wohnmesse-Experten-Talk. Auf www.erstewohnmesse.at findest du viele weitere spannende Talks, topaktuelles Immobilienwissen und tolle Objekte in Wien und Umgebung. Hat dir diese Episode gefallen? Dann teile unseren Podcast doch mit Freundinnen und Freunden, Familie oder Bekannten, damit auch sie vom Know-how unserer Gäste profitieren können. Folge der Erste Wohnmesse auf Social Media und bleibe top informiert. Die Links dazu findest du in den Shownotes.